Nina Zigaraki mit Nina.
Nina, ich habe dir letztes Mal einen kompletten Mist erzählt.
Erstaunliche Ehrlichkeit, ja bitte.
Ich habe doch erzählt von den beiden Schriftstellern, Gabriel Garcia Marquez und Mario Vargas Llosa. Mhm. Ich habe behauptet, völlig falsch behauptet, dass der Gabriel Garcia Marquez sich von seiner Mercedes trennt hätte und dann sich der Vargas Llosa sie angemacht hätte und die vielleicht etwas gehabt haben. Das stimmt alles komplett nicht.
Also bist du der die falschen Gerüchte verbreitet hat?
Ich weiss nicht, woher ich das habe. Irgendwo muss ich es gelesen haben. Aber es war eben genau umgekehrt. Verbürgt ist, der Vargas Llosa haut am Gabriel Garcia Marquez eins oben runter in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist verbürgt. Und gleichzeitig, das ist glaube ich auch verbürgt, tut der Mario Vargas Llosa sich trennen von seiner Ehefrau wegen einer Stewardess. Ob das einen Konnex hat vom Schlag mit dieser Trennung, weiss man nicht genau. Weil die beiden Protagonisten reden nicht darüber, schweigen sich aus. Mhm. Was man aber hat, ist Mercedes, also die Frau von Gabriel Garcia Marquez, die hat sich mal dazu geäussert, in der ersten Aufregung. Und sie soll gesagt haben, ich bin natürlich nicht dabei gewesen, aber so wie man sie verstanden hat, soll es so gewesen sein, dass dann eben die Ehefrau von Mario Vargas Llosa sich ausbrüllt hätte beim Gabriel Garcia Marquez. Und der soll dann der geraten haben, am anderen den Schuh zu geben.
Okay.
Das hat natürlich auch der Freund übel genommen und dann ist es zu dieser Tätigkeit gekommen. Ich wollte einfach richtigstellen, dass so, wie ich es letztes Mal erzählt habe, sicher nicht stimmt. Und verbürgt ist einzig, dass der Vargas Llosa eins oben abgeschlagen hat am Gabriel Garcia Marquez.
Okay.
Also ist eine enge Freundschaft zu Bruch gegangen wegen einem Rat in Freundschaft.
Das weiß ich ja gar nicht. Das gut, ist eben nicht verbürgt.
Gut,
das kann ja ganz etwas anderes sein.
Ja, es kann auch ganz etwas anderes sein. Aber ja, man hat immerhin da die Äußerung von der Mercedes. Das ist ja dann auch immer die grosse Frage, ohne dass man das jetzt erörtern muss. Aber wenn so etwas einem angetragen wird, weißt du, wie sehr involvierst du dich, wie sehr gibst du rät? Weil es ist ja dann auch noch oftmals so, dass wenn dann die wieder zusammenkommen, dass natürlich nachher gesagt wird und dann auf einmal ist quasi der, der eigentlich einen Freundschafts- oder einen Hilfsdienst leistet.
Das ist ein bisschen blöd da, das ist wahr, ja.
Das ist ja mal auch, sagen wir, wenn du von Fremdgehen erfährst und so Sachen.
Ja.
Sagt man es nicht, was passiert. Ja, sind wir eigentlich schon fast beim Kino.
Ist wirklich fast wie im Kino, ja.
Damit sind wir beim Wim Wenders. Mhm. Das zwar ist jetzt ganz ein abrupter Themawechsel, aber der hat die 50 goldenen Regeln der Filmmacherei
aufgestellt.
Und da ich jetzt gerade letztens einen Wim Wenders-Film gesehen habe, der mir sehr gefallen hat, habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf die 50 Regeln gekommen und habe gedacht, wir könnten jetzt schauen, ob wir die adaptieren auf die Anwaltschaft, auf unseren Job. Mhm. Wenn wir mal da schauen, ob wir die ein oder andere Regeln rausziehen können.
Schauen wir doch mal, ja.
Regel 1. Was sagt Regel 1?
Du hast die Wahl, um im Geschäft zu sein oder Film zu machen. Wenn du lieber im Geschäft bist oder Geschäft machst, dann mach das. Du wirst reicher, aber wahrscheinlich nicht genug oder gleich viel Spass haben.
Also quasi folgst du dem Geld oder folgst dem Spassfaktor? Das wäre jetzt auf
uns... Ja, Leidenschaft, ja.
Das wäre jetzt auf uns adaptiert. Wir gehen auf Wirtschaftskanzlei, also jetzt für uns zwei, oder ich rede mal von mir. Das wäre jetzt gewesen, der Weg in die Wirtschaftskanzlei oder im Strafrecht mit viel tieferen Ansätzen zu arbeiten.
Ja, ja.
Wobei eben, also wir haben einfach mehr Spass als Strafrecht, was wir auch haben. Man müsste analysieren, warum das so ist.
Ja, gut, vielleicht muss man klarstellen, die 50 goldigen Regeln von der Filmmacherei adoptiert auf uns zwei und nicht auf unseren Job per se, sondern auf uns.
Ja, aber das hat schon etwas, finde ich. Geld treiben oder...
Die Leidenschaft folgen.
Eben, also der Leidenschaft folgen. Ja,
ich meine, es ist ja super, wenn sich das kombinieren lässt, aber häufig ist es halt schon nicht so.
Ja, und ich glaube auch, letztendlich, wenn du der Leidenschaft folgst und Freude hast, dann wird irgendwann auch das Geld an die Tür klopfen.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf alles zutrifft, aber ja, in der Regel wahrscheinlich schon.
Dann, die Regel 2.
Scheine für dich.
Wieso meinst
du? Einfach so, lies sie doch mal vor.
Also jetzt bin ich gespannt. Also wenn du nichts zu sagen hast, fühl dich nicht verpflichtet, so zu tun, als ob du es tätest.
Ja.
Also.
Ja, das ist jetzt ja so ein bisschen die Frage, oder? Ich meine, das haben wir da in der Anwaltschaft schon. Hast du eine Eingabe oder Plädoyer über 800 Seiten oder versuchst du es so abzukürzen, dass es sehr auf den Punkt kommt?
Gut, das, ja genau, das sind die Textbausteine, oder? Lass die einfach weg. wenn nicht so tun, wie wenn die etwas wirklich mit der Sache zu tun hätten. Ja.
Genau, und du liebst ja Textbausteine.
Ich liebe Textbausteine. Wenn du etwas zu sagen hast, bleib dabei. Das wären die Regeln 3. Also weißt du, ich glaube schon, dass wir in unserem Job geht es ja darum, nicht einfach irgendeine Geschichte zu erzählen, nicht einfach irgendwelche Argumente raushauen, sondern es muss ja schon in sich irgendeine Storyline haben und glaubhaft sein. Also es geht sehr viel um Plausibilitäten.
Das stimmt. Aber es ist eigentlich auch ein Rat, den wir unseren Klienten geben. Wenn man etwas gesagt hat, dann bitte bleib dabei. Ja, nein, das ist schon so. Du kannst nicht einfach jedes Mal eine andere Geschichte erzählen, das ist wahr. Also vor allem wir als Anwalt nicht.
Es ist halt auch kulturell bedingt. Also je nach Kulturkreis hast du ganz eine andere Art, Geschichten zu erzählen.
Ja, aber das schliesst ja nicht aus, dass du bei der gleichen Geschichte bleibst.
Ja, ja, nein. Aber es ist natürlich dann schon so, es ist dann auch eine Geduldfrage. Also wenn du jemanden fragst und er fährt dann bei Adam Riese an, um dir erklären, wie er denn genau an den Punkt gekommen ist, dann musst du schon immer wieder vergegenwärtigen. Aha, anderer Kulturkreis. Aha, eine andere Art, sich diesen Worten anzunähern.
Ja. Aber lustig ist ja, dass da eigentlich noch steht, neben dieser dritten Regel, aber gibt dann nicht so viele Interviews. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen bei uns ein das Problem, wenn du als befragte Person zum sechsten Mal das Gleiche musst erzählen musst, kannst du darauf gehen, dass es dann nicht mehr genau identisch ist, weil du irgendwie einfach bist, glaube ich, nicht fähig, sechsmal das Gleiche zu erzählen und du hast ja wie in deinem inneren Drang mal wieder etwas Neues
erzählen. Nein, aber es ist ja ganz anders. Wir haben immer das Gefühl, unsere Erinnerung ist ein exakter Kasten. Aber es ist eben nicht ein Kasten. Je nach Umständen, je nach Tagesform, je nach Outputs von aussen, tust du natürlich auch wieder, wird etwas anderes angeregt. Also, eigentlich eine gute Story, die eben nicht erfunden ist, die tut sich immer wieder durch neue Details auszeichnen.
Ja, selbst schon. Aber es ist, wenn du als Laie zum sechsten Mal das Gleiche gefragt wirst, hast du doch das Bedürfnis, das anders, auch wenn es im Inhalt das Gleiche ist, du formulierst es anders.
Zwangsläufig, vor allem bei unserer Protokollierungstechnik, wo ja dann auch immer jemand anderes dir gegenüber sitzt und es anders in seinen Worten aufschreibt.
Eben. Und dann kann es dann plötzlich etwas anderes heißen, nur weil die Person es jetzt einfach mal anders formuliert hat.
Ja, ja, genau. Und mit der Übersetzung noch mal tausendmal schlimmer, weil du einen anderen Übersetzer hast, der dann auch noch meistens in der Deutschkompetenz vielleicht auch nicht ganz immer auf dem gleichen Niveau ist. Ja, ja, darum ist ja eigentlich unser Abwägen aufgrund von diesen Wortprotokollen geht ja zum Teil komplett an der Sache vorbei. Weil es eben viel zu ungenau ist, wie das heute festgehalten wird. Aber da predigen wir ja.
Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt.
Komplett taube Orden. Also, gehen wir weiter.
Das ist ein guter für uns. Respektiere deine Schauspieler, ihr Job ist zusammen gefährlicher als deine.
Hey, der ist aber perfekt für unseren Job.
Wir sind zwar in der Pflicht und es ist auch unsere Leidenschaft, das Maximum für sie rauszuholen. Aber schlussendlich geht es um ihr Leben. Also, bei ihnen geht es um alles. Und ja, für so ein Schluss ist es für uns ein Job. Also, ich will das überhaupt nicht abwerten und ich gebe immer alles. Aber es ist etwas anderes, ob es ums eigene Leben geht oder nicht.
Ja, und darum muss man auch verstehen, wenn es jemand sehr irrational ist, weil der Druck auf der Brust, wenn du in so einem Strafverfahren stehst, wo unter Umständen auch sehr lang geht, das kann einem wie lähmen. Weißt du, siehst ja mal, auch wenn die Strafverfahren einmal fertig sind, wie so gestandene Männer anfangen zu brüllen, die um den Hals fallen und einfach, weil es fertig ist.
Ja. Oder eben, oder es dann nicht geht, das ist jetzt bei mir so ein Fall, dass man die Urteilseröffnung wird schriftlich erfolgen. Das ist ein immender, der Stein geht einfach nicht. Er geht einfach nicht. Und das ist Wahnsinn, was das kann ausmachen.
Ja, und ich meine, es ist jetzt immer in den Medien gestanden, ja, die Justiz am Anschlag, man muss wegen der langen Verfahren Leute freisprechen oder milder verurteilen. Ich meine, jeder, der das geschrieben hat, hat keine Ahnung, was das heisst, in so einem Strafverfahren stehen. Und das ist eigentlich schon genug Strafe an sich.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Die 50 goldene Regeln von der Filmmacherei lautet wie folgt. Sieh nicht auf den Monitor, beobachte die Gesichter vor deiner Kamera. Steh direkt daneben. Du wirst unendlich mehr sehen. Du kannst deinen Monitor immer noch nach dem Take überprüfen.
Ich finde, das ist so ein bisschen die Optik der Gericht. Sie haben einen Monitor. Sie haben nämlich nur den Monitor von dem Protokoll, vom Papier. Und es ist so ein Unterschied, ob du eins zu eins in diesen Situationen dabei gewesen bist und wirklich mitbekommst, wie so etwas stand kommt, so eine Aussage. All das Nonverbale transportiert auch sehr viel mit, wo dir überhaupt ein ganz anderes Gefühl gibt, als wenn du nachher das nur auf Papier siehst. Und das Krasse ist, und nachher habe ich auch geschlossen, das Krasse ist eben, wenn es auf Papier ist, dann tut das die Interpretationsmöglichkeit weiter, weil du eben all das Einschränkende vom Nonverbalen nicht hast. Und es blendet auch völlig aus. Es braucht ja für die Kommunikation immer mindestens zwei. Und das ist sehr abhängig von der auch fragenden Person, wie schlussendlich hinten raus etwas rauskommt.
Also ich bin bei dir. Also mein Gericht hat sicher ein Riesenproblem, was das anbelangt, weil es meistens nur einfach eine Befragung haben, die es live mitbekommen, die sie auch selber Fragen stellen.
Ja,
wo
und
ja
in
nicht häufig die Antwort, also.
Ja, erstens fragen sie meistens nur noch ab, was sie aus den Akten haben. Die machen gar nicht mehr richtige Befragung. Zweitens ist, es ist sehr viel später. Also die Erinnerung ist ja 7-mal überlagert. Und das Dritte ist, die Gerichtsverhandlung ist derart das künstliche Setting. Also wenn man jemals auf die Idee gekommen ist, in diesem Setting eine Wahrheit zu ermitteln, wo man jemanden derart ins Scheinwerferlicht stellt, ist auch nicht per se verständlich. Also es ist, glaube ich, mehr wie im alten Rom auf dem Tribunal. Es geht so um eine Demonstration von einer Macht. Aber die Wahrheitsfindung, wenn dich wirklich an dem orientieren müsste das Setting ganz anders aussehen.
Aber ich meine, müssen wir alles über den Haufen rühren. Aber was ich eigentlich auch sagen wollte, das ist also nicht nur das Problem von den Gerichten, sondern auch von den Staatsanwälten und Staatsanwältinnen. Ich meine, die haben ja auch wie einen Monitor. Also die Einzigen, die wirklich daneben dran stehen, sind wir. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Ja, wir sind natürlich schon viel näher bei den Klienten als alle anderen.
Ja, je nachdem, wenn ein Klient schon lange hast oder das Verfahren lang geht. Dann sehe ich mich am Zucken vom linken Auge, oh, jetzt ist es nicht mehr gut. Also, und das wir, also zum Glück auch, sieht das sonst niemand.
Das ist auch wieder eigentlich ein Plädoyer für die Bedeutung der Verteidigung. Weil wenn du eben dich konsequent in die Rolle der beschuldigten Person eindenkst und versuchst, oder der kennt ja die Spielregeln per se nicht, der braucht ja eine Hilfe, dass er weiss, wie er seine Position im Verfahren kann geltend machen kann. Und auch einer, der konsequent sich in das hineindenkt und hinterfragt, wie wertvoll das ist in dem dialektischen Austausch nach Ringen, nach Wort. Nein, es sind fantastische Regeln. Ich denke, wir sausen da durch im Nu, aber eigentlich haben wir ja jetzt aus jeder direkt etwas ableiten für unseren Job.
Ja, gut, wir sind noch nicht so weit. He? Vielleicht
eben,
haben wir
ja.
Ein paar, die gar nicht gehen. Aber ja, bis jetzt läuft es gut, ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.